Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Morgen. In Frankreich will Staatspräsident Macron mit neuen Auflagen auf die weiter steigenden Corona-Zahlen reagieren. Doch was bringt das, wenn schon die bisherigen Regeln torpediert werden? Das ist gleich das erste Thema unserer Sendung. Anschließend bleiben wir bei Corona, wechseln aber in Tschechiens Hauptstadt Prag. Dort sinken durch die Pandemie die Mietpreise für Wohnungen und wir fragen nach, wie kurz- oder langfristig dieser Effekt sein wird. Am Ende der Sendung greifen wir dann die Diskussion über mehr Rechtsstaatlichkeit in Europa auf und berichten über die Lage im Beitrittskandidatenland Montenegro. Wie in Deutschland, so auch in Europa. Corona macht Reisen kompliziert und es wird an einheitlicheren Regeln zu Quarantänepflichten und Testnachweisen gearbeitet. Unter der deutschen Ratspräsidentschaft scheinen die EU-Staaten gestern vorangekommen zu sein. Angedacht ist eine einheitliche Farbskala, die das Infektionsgeschehen illustriert und ein einheitlicheres Vorgehen etabliert. Nächste Woche könnte die europäische Corona-Ampel beschlossen werden und Frankreich läuft dann Gefahr, nahezu komplett die Alarmfarbe rot zu bekommen. Mit knapp 18.750 neuen Infektionen haben die Behörden gestern Abend einen Tageshöchstwert gemeldet. Staatspräsident Macron kündigte weitere Auflagen an, die Gesundheitsminister Véran heute konkretisieren könnte. Und das alles vor dem Hintergrund, dass schon die jetzigen Corona-Regeln für viel Kritik und für Ablehnung sorgen. Deshalb Frage an unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König, welche zusätzlichen Auflagen sind denn jetzt zu erwarten?
Also Staatspräsident Macron sagte gestern im Fernsehen, gestern Abend, wir müssen uns auf den Weg zu zusätzlichen Einschränkungen machen. Und das wird in Frankreich allgemein als Ankündigung schon doch gravierender Maßnahmen gedeutet. Es könnte in den Krisenregionen, und es ist ja bald ganz Frankreich eine einzige Corona-Krisenregion, da könnte es auf eine Maskenpflicht auf den Straßen zum Beispiel hinauslaufen, wie sie Italien jetzt verfügt hat. Es könnten Bars und Restaurants noch früher, vielleicht auch ganz und gar schließen müssen. Heute Abend um 18 Uhr wird Gesundheitsminister Véran sich dazu äußern.
Bei der Kritik, bei der bisherigen, geht es ja zum Beispiel darum, dass in Paris Bars vorerst zumachen sollen und Restaurants aber offen bleiben dürfen. Aber diese Corona-Auflagen, die sind auch in der Frankreichs zweitgrößter Stadt Marseille ein großes Thema, sind da sehr umstritten. Wie ist denn die Lage im Moment in Marseille?
Also im Großraum Marseille gilt wie auch in Paris die maximale Alarmstufe. Cafés und Restaurants wurden Ende September schon geschlossen für 2 Wochen. Über diese Maßnahmen, die von Paris aus verfügt worden waren, darüber hatte sich zwischen den Verantwortlichen in Paris und Marseille ein heftiger Streit entzündet, denn die Infektionszahlen waren in Marseille seit Anfang September eigentlich eher rückläufig gewesen. Inzwischen darf die Gastronomie von Marseille eingeschränkt wieder öffnen. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen auch in Marseille wieder, wenn auch nicht so gravierend wie in Paris. Also könnte es ab heute Abend vielleicht auch für Marseille wieder neue Einschränkungen geben.
An der Stelle eine Verständnisfrage, eine große Frage für Frankreich. Hier die Zentralregierung, da Regionen und Kommunen. Wer darf in Frankreich über wen verfügen?
Also grundsätzlich ist Frankreich ein Zentralstaat. Alle staatlich bedeutsamen Entscheidungen werden in Paris getroffen. Das hat eine jahrhundertelange Tradition und die ist nicht so schnell zu umgehen, auch wenn immer wieder französische Staatspräsidenten sich für die Dezentralisierung eingesetzt haben. Auch Macron hat sich im Wahlkampf dafür stark gemacht, aber nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März, da haben er und seine Regierung dann doch wieder komplett auf den Zentralstaat gesetzt, haben teilweise lokale Initiativen regelrecht unterbunden, haben darauf bestanden, dass die Anti-Corona-Maßnahmen von Paris aus initiiert und koordiniert werden. Das brachte es zum Beispiel auch mit sich, dass private Kliniken in den Regionen zur Versorgung von Corona-Patienten nur in sehr geringem Maße zu Rate gezogen wurden. Man hat ganz auf die öffentlichen Krankenhäuser gesetzt, die dann auch sehr schnell überfüllt waren. All das hat in den Regionen seinerzeit für großen Unmut gesorgt, der jetzt in Marseille, wie angedeutet, eskalierte. Präsident Macron hatte nach den Erfahrungen vom Frühjahr den Kommunen wiederum eigentlich mehr Eigenständigkeit zugesagt. Marseille wollte sie nutzen, wollte Bars und Restaurants offen halten, argumentierte eben mit zuletzt rückläufigen Infektionszahlen. Tagelang hatte man darüber debattiert und mit Paris auch konferiert. Und was passierte? Am Ende wurde dann doch kurzerhand in Paris entschieden, Bars und Restaurants in Marseille zu schließen. Und damit nicht genug. Der Gesundheitsminister verkündete die Maßnahmen im Fernsehen, ohne vorher die Bürgermeisterin von Marseille, Michèle Rubirola, auch nur informiert zu haben. Das hat natürlich wiederum die größte Verärgerung ausgelöst. Präfekturen haben sich zunächst sogar geweigert, die Maßnahmen umzusetzen. Also das ist ein großer Streit.
Rubirola, eine Grünen-Politikerin, neue Bürgermeisterin von Marseille. Wer ist genau diese Frau, die jetzt so auf die Barrikaden geht gegen Paris?
Sie ist Ärztin von Beruf, hat jahrelang Patienten in Marseille versorgt, auch und gerade in den armen Stadtteilen im Norden von Marseille. Sie kennt also ihre Marseiller sozusagen, spricht ihre Sprache und das macht sie umgekehrt jetzt auch bei den Bürgerinnen und Bürgern beliebt. Michèle Rubirola gehört, Sie haben es gesagt, den Grünen an. Sie ist sehr direkt, hat im Corona-Streit gegenüber Paris zum Beispiel argumentiert, das Verhalten der Regierung sei autoritär, sei wie eine Bestrafung kleiner Kinder, die sich daneben benommen hätten. Man habe seit dem Lockdown im Frühjahr alle Regeln eingehalten. Die Schließung von Bars und Restaurants würde gar nichts bringen. Die Menschen würden einfach zu Hause zusammenkommen und dann wirklich ohne Maske und ohne Abstandsregeln. Also das waren alles sehr klare Worte in Richtung Paris. Und mit dieser Haltung wurde Michèle Rubirola inzwischen durchaus eine Berühmtheit in Frankreich.
Das heißt, Marseille ist kein Einzelfall, sondern das Beispiel dort kann Auswirkungen haben auf das ganze Land?
In dieser konkreten Sache ist es ein Einzelfall generell, aber eben nicht. Denn seit den letzten Kommunalwahlen werden auch zum Beispiel Lyon, Bordeaux, Straßburg von Politikern der Grünen regiert, oft zusammen mit den Linken. Oder in Paris betreibt die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo zusammen mit den Grünen eine radikale Umweltpolitik. Mit diesen Städten stehen Macron und seine Regierung durchaus ähnliche Konflikte ins Haus, wie er sie jetzt mit Marseille hat. Also der Konflikt zwischen einer weiterhin als, sagen wir, arrogant empfundenen Pariser Zentralregierung und den Metropolen, die mehr Eigenständigkeit für sich beanspruchen und sie zunehmend auch lauthals einfordern. Der Konflikt selber ist uralt, aber dieses lautstarke Einfordern eigener Rechte, das ist neu. Da gibt Marseille den Vorreiter im Moment. Und andere Städte könnten sich durchaus anschließen.
Und abschließend noch der Blick mal von Frankreich auf Europa und die Bestrebung, einheitlichere Corona-Regeln zu schaffen, zumindest beim Reisen. Wie steht Macron zu dieser angedachten Ampel und wie könnte Frankreich vielleicht davon profitieren?
Also als überzeugter und erklärter Europäer wird Macron diese Regelungen selbstverständlich begrüßen. Sie im Lande umzusetzen, das dürfte so leicht nicht werden, angesichts von Kommunen, die gerade so sehr auf Eigenständigkeit setzen, die sich von Paris nichts mehr sagen lassen wollen. Und gerade weil es da jetzt so eine gewisse Aufbruchsstimmung gibt, könnte ich mir vorstellen, dass es gegen ein in Brüssel entworfenes, europaweit einheitliches Regelsystem beim Umgang mit Corona, dass es da in einzelnen Metropolen Frankreichs, auch in Regionen durchaus Widerstand geben könnte.
Steigende Infektionszahlen in Frankreich, Einordnungen dazu von unserem Korrespondenten Jürgen König. Vielen Dank dafür. Es geht um Amsterdam, um Barcelona oder um Venedig. Bis Corona kam, litten diese Städte unter Overtourism, also zu vielen Reisenden, die sich die Grachten, die Sagrada Familia oder den Markusplatz angucken wollten. Auch Prag ist normalerweise einer der touristischen Hotspots in Europa. Dass momentan deutlich weniger Reisende kommen, wirkt sich in Tschechiens Hauptstadt auf den Mietmarkt aus, denn viele Wohnungen, die üblicherweise über Plattformen wie vor allem Airbnb an Touristen vermietet werden, stehen jetzt auch einheimischen Mietern zur Verfügung. Das lässt die Preise sinken, wohl aber nur kurzfristig, wie Kilian Kirchgessner berichtet.
Mit den Airbnb-Wohnungen hadert der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib schon lange. 15.000 von ihnen gibt es nach Schätzung von Beobachtern allein in Prag. Das ist selbst für die Hauptstadt eine große Zahl. Wenige Tage vor Ausbruch der Corona-Krise skizzierte der Oberbürgermeister vor tschechischen Journalisten seine Vision, die er mit neuen Gesetzen umsetzen wollte. Aus meiner Sicht wäre es am besten, wenn sich Airbnb wieder auf seine Anfänge zurückbesinnt. Sie haben ein Zimmer frei und wollen dazu verdienen. Also bieten sie das Zimmer irgendwelchen Touristen an, machen ihnen Frühstück, erzählen ihnen etwas über unsere schöne Stadt. Das ist meiner Meinung nach das beste Modell, das der Stadt nicht nur nicht schadet, sondern ihr sogar nutzt. Wenige Tage später war alles anders. Der Tourismus brach im März komplett zusammen. Die Airbnb-Apartments standen auf einmal allesamt leer. Eine der Vermieterinnen ist Lucie Steinsova. Sie bietet ein 30-Quadratmeter-Apartment im begehrten Stadtviertel Vinohrady an. Normalerweise, sagt sie, lag die Auslastung bei 90%. Die letzten Gäste hatte ich im Februar. Als sie abgereist sind, kamen nur noch Stornierungen, aber keine Reservierung. Bis heute nicht. Seit März hatte ich keine einzige Anfrage. Für sie ist das existenzbedrohend. Die Wohnung hatte sie sich zur Altersversorgung gekauft. Noch muss sie den hohen Kredit zurückzahlen. Beim Verkauf drohen ihr zumindest keine Verluste. Die Wohnungspreise in ganz Tschechien, aber vor allem in Prag, steigen seit Jahren rapide. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte müssen die Prager im gesamteuropäischen Vergleich am längsten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung arbeiten. Bei rund 3.500 Euro liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise, in guten Lagen entsprechend deutlich höher, weiß Tomáš Hejda von der Maklerkette Remax. Die Situation um die Covid-Pandemie hat sich auf den Verkauf von Immobilien praktisch gar nicht ausgewirkt. Die Preise steigen weiter, wenn auch in niedrigerem Tempo, und das Interesse der Käufer ist ungefähr gleich wie im vorigen Jahr. Was sich geändert hat, ist die Vermietung von Immobilien. Im engsten Prager Zentrum sind die Preise sogar nur noch halb so hoch wie vorher. Das hängt damit zusammen, dass viele früher kurzfristig vermietete Wohnungen jetzt langfristig vermietet werden. Die vorher für Airbnb genutzten Apartments sind nun oft auf dem regulären Markt. Einige tausend Wohnungen seien im Frühling binnen weniger Tage auf den freien Markt gekommen, erinnert sich Tomáš Hejda. Aber wir müssen damit rechnen, dass die Wohnungen in dem Moment, in dem sich die Situation wieder normalisiert, erneut für kurzfristige Mieten verwendet werden, was dann das Angebot wieder verknappt und die Preise steigen lässt. Für Oberbürgermeister Zdeněk Hřib sind das keine guten Aussichten. Er hofft darauf, dass die Zeit bis dahin für eine Regulierung des Wohnungsmarktes genutzt wird. Bislang scheiterte die vor allem an den Zuständigkeiten. Viele Regelungen müssen vom tschechischen Parlament ausgehen. Die Stadtverwaltung selbst hat oft keine Handhabe. Die Corona-Krise indes löst in Tschechien inzwischen einen gewaltigen Preisanstieg bei anderen Objekten aus, bei Wochenendhäusern auf dem Land. Um ein Viertel sei die Nachfrage gestiegen, sagt Makler Tomáš Hejda. Im Moment ist die Lage so, dass auf ein Objekt 10 bis 15 Interessenten kommen, die reales Interesse haben. Deshalb kommt es oft vor, dass die Objekte innerhalb von ein paar Tagen verkauft sind. Die Makler veranstalten immer öfter Auktionen. Es kommt vor, dass Interessenten Preise bieten, die durchaus um 20% über dem Marktwert liegen. Besonders gefragt sind Böhmerwald, Riesengebirge und die kleinen Orte in der Nähe der Hauptstadt Prag.
Wie sich die Corona-Pandemie auf den Immobilienmarkt in Tschechien auswirkt, hat Kilian Kirchgessner berichtet. Da, wo es eigentlich Fortschritt geben sollte, herrscht Stillstand oder es gibt sogar Rückschritte. So lässt sich grob zusammenfassen, was die Europäische Kommission diese Woche in ihrem sogenannten Erweiterungsbericht geschrieben hat über insgesamt 6 Länder auf dem Balkan, die Mitglied der EU werden wollen. Die Kritik der Kommission bezieht sich unter anderem auf fehlende Fortschritte bei der Unabhängigkeit von Gerichten, der Bekämpfung von Korruption und der Freiheit von Medien. In Zeiten besonders intensiver Diskussionen über die Herstellung von mehr Rechtsstaatlichkeit kein gutes Zeugnis. Weder für die Beitrittsaspiranten selbst noch für die EU, die schließlich teilweise seit Jahren Gespräche führt über Verbesserungen in den 6 Ländern. Eines dieser Länder ist Montenegro. Dort ist vor kurzem die langjährige Regierungspartei abgewählt worden. Welche Möglichkeiten das schaffen könnte für Reformen, hat Andrea Beer nachgefragt und dabei vor allem die Pressefreiheit in den Blick genommen.
Bei der Wahl in Montenegro Ende August gibt es eine faustdicke Überraschung. Nach rund 30 Jahren muss die langjährige Regierungspartei DPS von Präsident Milo Djukanovic die Macht abgeben. Und die nächste Regierung, sie hat viel zu tun. Denn der kleinste EU-Beitrittskandidat hat gerade mal wieder schlechte Noten aus Brüssel bekommen. Unabhängige Justiz sowie Meinungs- und Pressefreiheit ungenügend. Der bisherige Oppositionspolitiker Aleksa Bečić ist neuer Parlamentspräsident und kündigt an. Ich bin dafür, dass Medien geholfen wird, dass wir als Staat und Gesellschaft helfen, damit sie so unabhängig wie möglich werden, sowohl von der Opposition als auch vom Staat und den Machtzentren. Dann werden sie auf bestmögliche Weise der Gesellschaft im Ganzen helfen können. Seit 2012 laufen EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro. Doch die Arbeit unabhängiger Journalistinnen und Journalisten ist dadurch nicht einfacher geworden. Offene Drohungen und Einschüchterung, auch durch Spitzenpolitiker wie Präsident Djukanovic, sind genauso Alltag wie verbale und körperliche Gewalt. So gibt es Brand- und Bombenanschläge auf Autos, Redaktionsräume und Wohnungen. Medienschaffende werden angeschossen und 2004 gab es sogar einen Mord am Chefredakteur der Zeitung Dan, Duško Jovanovic. Wir haben dadurch große Nachwuchsprobleme, sagt Milka Tadic-Mijovic. Sie ist Präsidentin des Zentrums für investigativen Journalismus in Podgorica. Viele meiner Kollegen wurden in den letzten 10, 15 Jahren angegriffen und die meisten dieser Angriffe wurden nie aufgeklärt. Wenn sie zu Korruption und organisierter Kriminalität im Umfeld der Mächtigen ernsthaft recherchieren und schreiben, dann sind sie in Gefahr. Immer wieder kommt es auch zu offensichtlich politisch motivierten Festnahmen, Anklagen und Prozessen, so wie im Fall von Jovo Martinovic. Der bekannte Investigativjournalist wird im Oktober 2015 festgenommen. Absurder Vorwurf, er sei in Drogengeschäfte verstrickt und Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Internationale und einheimische Journalistenorganisationen sehen darin eine Farce, denn Martinovic recherchierte zum Thema Waffenschmuggel von den Balkanstaaten nach Westeuropa und auch ein Drogenring spielte eine Rolle bei seinen Recherchen. Martinovic saß fast 15 Monate lang in Untersuchungshaft und kam vorübergehend frei. Im Januar 2019 wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Dieser Prozess sei unfair gewesen, sagt Martinovic in Podgorica am Telefon.
Many evidence that was proposed.
Viele Beweise, die mich entlastet hätten, wurden von den Richtern abgelehnt. Im ersten Prozess zeigten sie kein Interesse an Fakten und viele hatten den Eindruck, dass die Richter einer Parteilinie folgten. Das ist nicht nur in meinem Fall so, das habe ich oft erlebt. Wenn ich zu Kriegsverbrechen recherchiert habe, war die Handschrift der Politik in der Arbeit von Richtern und Staatsanwälten offensichtlich. Der 46-Jährige wehrte sich gegen das Urteil und ein Berufungsgericht entschied, der Fall muss neu verhandelt werden. In der zweiten Runde hätten ihn zwei Zeugen entlastet und seine journalistische Rolle in dem kriminellen Umfeld bezeugt, so Martinovic. Der Kronzeuge habe sich in Widersprüche verstrickt. Der Hauptpunkt war, dass der Kronzeuge gelogen und Dinge erfunden hatte und dass ich unschuldig bin. Und sie konfrontierten den Kronzeugen damit und er schaute weg, was in meinen Augen ziemlich aussagekräftig war. Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und Amnesty fordern einen Freispruch, mit dem die Justiz in Montenegro Unabhängigkeit zeigen könne. Auch der neue Parlamentspräsident Aleksa Bečić wird das Urteil heute wohl aufmerksam verfolgen, wenn er seine Worte wirklich ernst meint. Wir werden schnell vor einem Test der Ehrlichkeit stehen. Ob wir wirklich Reformen in der Justiz wollen, ob wir wirklich den europäischen Weg beschleunigen wollen und ob wir wirklich den Sieg über die organisierte Kriminalität und Korruption wollen. Jovo Martinovic hat für den Urteilstag erstmal dieses Motto parat. Erwartet das Schlimmste und hoffe das Beste.
Heute soll in Montenegro das Urteil fallen im Berufungsprozess eines regierungskritischen Journalisten. Andrea Beer hat das zum Anlass genommen, über die eingeschränkte Pressefreiheit in dem Land zu berichten. Danke für Ihr Interesse an Europa heute, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.